Ja, liebe Schwestern und Brüder, liebe Interessierte am Glauben, an der Weitergabe des Glaubens, liebe Mitbrüder, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Haupt- und Ehrenamt unserer Diözese. Auch von meiner Seite ein herzlicher Willkommensgruß. Ich freue mich sehr und bin auch überwältigt mit meinem Team über die Resonanz, die unsere Einladung zu diesem Vorbildungstag, zu diesem Studientag gefunden hat. Soeben haben wir Worte von Papst Benedikt gesehen, beziehungsweise über Radio Horeb gehört, aus diesem apostolischen Schreiben, dem Motu Proprio Porta Fidei vom 11. Oktober 2011, die Tür des Glaubens offen halten oder steht offen, mit dem er das Jahr des Glaubens mit 11. Oktober 2012 beginnend eingeläutet hat und angekündigt hat. Mittlerweile stehen wir in diesem Jahr des Glaubens seit gut einem Vierteljahr. Er hat es ausgerufen, Sie wissen es, anlässlich des 50. Jahrestags der Einberufung des Zweiten Vatikanischen Konzils und, das sage ich immer dazu, des 20. Jahrestags der Herausgabe des großen Weltkatechismus. Die Tür des Glaubens offenhalten, die Schwelle überschreiten, auch so ein Zitat, das wir gelesen haben, das wir in unserem Bistum Augsburg hergenommen haben, um dieses Jahr des Glaubens in unserem Bistum konkret zu überschreiben, es unter ein Motto zu stellen. Die Tür des Glaubens offen halten, die Schwelle überschreiten. Wir alle wissen, dass sich so manche schwer tun mit dieser Tür des Glaubens an Jesus Christus. Sie trauen dieser Tür nicht mehr so recht, sind skeptisch, haben Zweifel, wollen sich nicht einlassen drauf, bleiben außen vor, draußen vor der Tür stehen. Nicht wenige lehnen Jesus Christus und seine Kirche ab und sein Reich, das er gebracht hat und ausgerufen hat. Manche suchen sich andere Portale raus, fernöstliche Religionen, esoterische Praktiken und so weiter. Wieder andere lassen diese Tür zu einem Notausgang verkommen. So nach dem Motto, wenn es einmal brennt im Leben, dann zünden wir eine Kerzerl an und beten recht intensiv und dann muss wieder gut sein. Wir alle spüren, es hat sich was verändert. Es ist von einer Veränderung, von einem tiefgreifenden Veränderung in unserer Zeit die Rede in diesem Porta Fidei-Dokument. Es hat sich was verändert in der Glaubenslandschaft unserer durchaus traditionell vom christlichen Glauben sehr stark geprägten westlichen Gesellschaft. Der Glaube droht, wie es herschaut, zu verdunsten. Der Grundwasserspiegel des Glaubens sinkt. Die Tür des Glaubens betreten bei Weitem nicht mehr alle. So mancher hat sich entfremdet von der Kirche und vom Glauben. Es würde den Rahmen dieser Ausführungen jetzt am Beginn des Studientags sprengen, wenn ich jetzt anfangen würde, nachzuforschen, warum das so ist, von so manchen Krisen in den letzten 150 Jahren zu reden, die sicherlich mit eine Ursache sind. Die Unfehlbarkeitskrise beim Ersten Vatikanum vor 150 Jahren, die Modernismuskrise um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, die Intellektualismuskrise in den ersten beiden Jahrzehnten des vergangenen 20. Jahrhunderts, die Moralismuskrise 1968, die 68er Bewegung, Humane Vitae und die Reaktionen, besonders hier in Deutschland, die Vertrauenskrise, die sich mit dem Bekanntwerden vor 3 Jahren von Fällen sexuellen Missbrauchs in unserem Land, in Deutschland, drastisch verschärft hat. Aus all diesen Einzelkrisen um bestimmte Themenkreise scheint eine allgemeine Kirchenkrise und damit auch Glaubenskrise gewachsen zu sein. Und genau vor diesem Hintergrund, und nicht nur vor diesem Hintergrund, sprechen die Päpste seit geraumer Zeit von der Notwendigkeit einer neuen Evangelisierung. Heute, wir haben es gerade gelesen und gehört, Papst Benedikt in Porta Fidei, ich zitiere wörtlich, ist ein überzeugterer kirchlicher Einsatz für eine neue Evangelisierung notwendig, um 2 Dinge zu erreichen, wieder die Freude am Glauben zu entdecken und die Begeisterung in der Weitergabe des Glaubens wiederzufinden. Die Freude am Glauben wiederentdecken und die Begeisterung in der Weitergabe des Glaubens wiederfinden. Die Rede von der Neuevangelisierung, aus der, so wird es durchaus wahrgenommen, und ich meine es, dass es so ist, eine echte Bewegung der Kirche erwachsen ist, wenn man den weltweiten Blick hat. Die Rede von der Neuevangelisierung hat Papst Johannes Paul II. Begonnen und sie ist auch aus seinen programmatischen Appellen entstanden. Er hat damit angefangen im Mai 1979 bei seinem Antrittsbesuch in seiner Heimat im Erzbistum Krakau, das er ja geleitet hat vor seinem Pontifikat. Und bereits zwei Monate vorher hat er die Antrittsenzyklika Redemptoris Missio am 4. März 1979 herausgebracht, wo er von einem neuen Frühling der Evangelisierung spricht. Dabei legt er den Eifer des Apostels Paulus allen Menschen als Vorbild ans Herz. Wenn Paulus spricht, wenn ich nämlich das Evangelium verkünde, 1. Korinther 9,16, kann ich mich deswegen nicht rühmen, denn ein Zwang liegt auf mir. Weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde. Paulus fühlte sich unentwegt von diesem wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde, angetrieben. Und dieses Brennen für Christus, dieses Brennen für seine frohe Botschaft und für die Weitergabe derselben, wünscht sich Papst Johannes Paul II. Sozusagen als Flächenbrand über die ganze Kirche unserer Zeit. Inhalt dieser Verkündigung der Neuevangelisierung ist die Erlösung, die Botschaft von der Rettung Gottes aller durch den Kreuzestod Jesu Christi. Es geht also nicht um Restaurierung von alten Verhältnissen, es geht nicht um Apologetik, es geht auch nicht um Proselytentum, wie er schreibt, oder darum, jemanden aufdringlich die eigene Glaubensüberzeugung überzustülpen. Und Neuevangelisierung ist auch nicht als ein Anschlag gegen Pluralismus und Toleranz zu verstehen, wie Mission oft missverstanden wird. Es geht vielmehr darum, wie es Papst Benedikt im Porta Fide formuliert, wieder intensiver über den Glauben nachzudenken, um allen, und das ist schon eine andere Formulierung, die an Christus glauben, zu helfen, ihre Zustimmung zum Evangelium bewusster und stärker werden zu lassen. Johannes Paul II. Spricht sogar von einem Bedürfnis nach Neuevangelisierung, das er zu seiner Zeit feststellt. Das Bedürfnis nach einer neuen Evangelisierung, die den pilgernden Menschen begleitet und sich mit der jungen Generation auf den Weg macht. Das hat er wohl nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund der überwältigenden Resonanz, die seine Einladung zu den Weltjugendtagen ab Mitte der 80er Jahre gefunden hat, ausgesprochen. Ein starkes Echo fand und findet die Rede von der Neuevangelisierung natürlich bei den neuen apostolischen Gemeinschaften und Bewegungen, die Straßenapostolate durchführen, Stadtmissionen und Ähnliches. In meinen Augen können wir von diesen Gemeinschaften, von diesen Bewegungen lernen. Und es ist mir ein großes Anliegen, mit den Bewegungen gerade auch in unserem Bistum zusammenzuarbeiten. Evangelisierung, Neuevangelisierung, Mission. Worte, die man wieder in den Mund nehmen kann in unserer Zeit, das war mal nicht mehr so. Es gab Zeiten, wo dieses Wort Mission eher in Verdacht stand, wie gesagt, etwas einem anderen überzustülpen oder Proselytentum zu betreiben oder als ein Anschlag gegen Toleranz und gegen Pluralismus verstanden wurde. Mission ist aber eine wesentliche Sache der Kirche, ein wesentlicher Auftrag für die Kirche. Die Kirche, so steht es im Konzil, im Missionsdekret Ad Gentes, ist ihrem Wesen nach missionarisch. Wäre sie nicht missionarisch, dann wäre sie nicht gescheit Kirche. Im Matthäusevangelium heißt es, darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles befolgen, was ich euch geboten habe. Ein Auftrag an uns, liebe Schwestern und Brüder, uns dringend zu fragen und darüber mit unseren Leuten, da wo wir leben, wo wir ehrenamtlich, hauptamtlich tätig sind, in den Pfarrgemeinden, in den Verbänden, in den Einrichtungen ins Gespräch zu kommen, weshalb und wie wir über unseren Glauben sprechen sollen. Weshalb überhaupt und wenn ja, wie wir ihn an die kommenden Generationen weitergeben sollen. Weshalb wir uns überhaupt den Mühen und manchmal auch Nöten einer Glaubensverkündigung unterziehen sollen. Man könnte ja sagen, das regelt sich doch von selbst. Nein, es regelt sich nicht von allein. Wir dürfen nicht mehr selbstverständlich wie früher davon ausgehen, dass der Glaube, die Erfahrung damit und das Glaubenswissen einfach so da sind und einfach so automatisch weitergegeben werden. Darum ist es wichtig, dass wir uns neu damit auseinandersetzen. Dass wir für den Glauben neu erneut, und das ist für mich das Neue in der Neuevangelisierung, erneut, jeden Tag neu Zeugnis geben. Einladend, werbend für die frohe Botschaft, für die Botschaft des Lebens in Fülle. Dass wir den Glauben nicht nur kommunizieren mit Wort und in Schrift, sondern auch vorleben. Beides muss zusammenkommen, Wort und Tun. Das Zeugnis des Wortes und das Zeugnis des Lebens. Wenn die zusammenkommen, dann ist es authentisch, dann kann der Funke überspringen, dann wird es fruchtbar. Wir brauchen Menschen, die brennen. Burning people. Gott, sage ich immer, macht am brennenden Dornbusch Feuer. Aber ein Feuer, das nicht verbrennt, nicht ausbrennt, aber brennt. Wir brauchen von Gott Begeisterte, die wie Paulus brennen, die sagen können, weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde. Oder an anderer Stelle, 2 Korinther 5, die Liebe Christi drängt mich. Das heißt, er hat vorher was erfahren und das kann er gar nicht mehr anders als weitergeben. Davon sprechen und dafür eintreten. Ich möchte es konkretisieren anhand einer anderen Heiligen, deren Bild ich jetzt erbitten darf. Eine noch nicht so lang heilig gesprochene, die Schwester Giuseppine Bacchita. Man weiß nicht genau, wann sie zur Welt gekommen ist, vermutlich um das Jahr 1869 im Sudan. Sie hat eine fürchterliche Kindheit durchgemacht. Sie wurde nämlich entführt und auf den Sklavenmarkt im Sudan in Darfur gebracht und dort verkauft, und zwar immer wieder. Ich glaube, 5-mal wurde sie einfach verkauft wie eine Ware. Und bei diesen Herren, bei diesen Patronen, wie sie sie nannte, wurde sie fürchterlich behandelt. Es heißt von ihr, dass 144 Narben von den vielen Schlägen und Misshandlungen, die sie erlitten hat, an ihrem Körper zu sehen waren und blieben ein Leben lang. Zuletzt wurde sie verkauft an einen italienischen Konsul, der wieder zurückzog mit seiner Familie nach Italien, sodass auch sie aus dem Sudan wegkam und nach Italien ziehen konnte, wo sie dann in Berührung kam mit dem christlichen Glauben. Sie hat einen anderen Patron kennengelernt. Paron ist venezianisch, diesen Dialekt hat sie dann lernen dürfen. Einen anderen Herrn kennenlernen dürfen, einen, der nicht ist wie die anderen Herren, die sie bisher kannte, die sie geschlagen haben, die sie als Null, als nichts betrachtet haben, als Nummer. Einen Herrn, der sie nicht schlägt, sondern liebt. Einen Herrn, bei dem sie was gilt, bei dem sie einen Namen hat, als Person, als Mensch mit voller Würde geachtet, ja, angesehen wird, geliebt wird. Einen Herrn, der über allen anderen Herren steht, die sie bisher so erfahren hat. Das war ja ihr Erfahrungshintergrund. Herrn, das ist was Negatives, da muss ich Angst haben, da werde ich misshandelt. Nein, jetzt hat sie es mit einem Herrn zu tun, der sie liebt. Mehr noch, ein Herr, der selber durchmachen musste, was sie erleben musste, der selber gepeitscht, gegeißelt wurde, das Kreuz auf sich nahm, durch seinen Tod am Kreuz die Rettung, die Erlösung für alle Menschen brachte. Das hat für diese Frau eine derartige Revolution in ihrem Leben bedeutet, eine derartige Wendung ins Leben hineingebracht, dass da eine Hoffnung freigesetzt wurde für ihr Leben, die diese Frau, diese junge Frau aufblühen ließ. Sie hat sich taufen lassen und später dann, sie kam zur Firmung, zur Erstkommunion natürlich, und später ist sie dann Klosterschwester geworden. Bei den Canossa-Schwestern ist sie eingetreten, hat die Gelübde abgelegt, zunächst nach Sakristeiarbeiten und Pfortendiensten, hat sie sich dann auf den Weg gemacht, um wie Paulus davon zu erzählen. Die Liebe Christi drängt mich, es brennt in mir, das einfach weiterzugeben an andere Menschen, was mich erfüllt hat, was mir einen Neuanfang gegeben hat, neue Hoffnung, neuen Mut. Die Erfahrung dieses liebenden Herrn, der Rettung und Heil und Leben bringt. Eine wunderbare Geschichte, eine großartige Zeugin, diese Giuseppina Bacchitta, die es lohnt, mal näher zu studieren und vielleicht auch dadurch Impulse für die eigene Tätigkeit der Weitergabe des Glaubens zu bekommen. Wie den Glauben weitergeben, darüber wollen wir uns heute unterhalten. Ich möchte einfach festhalten, das ist mir immer wichtig, wenn ich über Neuevangelisierung rede, weil das gern missverstanden wird, dass jetzt sozusagen das Institut kommt und jetzt alles neu macht, so als ob bisher nichts geschehen wäre oder das, was bisher war, irgendwie nichts wert ist. Ganz im Gegenteil. Es ist viel nachgedacht worden darüber, was wir tun müssen, was wir ändern müssen, was wir möglicherweise auch lassen müssen, neu einführen müssen. Da gibt es viele gute, hoffnungsvolle Beispiele, Initiativen und Ansätze in unserem Bistum, die Mut machen. Und einige davon werden wir heute beim Studientag auch präsentiert bekommen. Es ist wichtig, über Methoden nachzudenken, über die Möglichkeiten moderner Kommunikation, die Lebenswelten und Lebensstile der Menschen natürlich auch im Blick zu nehmen, die entsprechenden Studien zu reflektieren und wahrzunehmen, die Zeichen der Zeit im Licht des Evangeliums zu verstehen. Aber bei allen Überlegungen, wie man sozusagen technisch vorgehen kann, neu auch im Sinne von neuen Methoden, ist eins unersetzlich und ich möchte sagen zeitlos. Evangelisierung und Neuevangelisierung braucht authentische Zeugen, authentische Personen, die man greifen kann, angreifen kann, auch notfalls. Glaubwürdige Zeuginnen und Zeugen und auch das Fundament des Gebets. Es hat einmal einer gesagt, Jesus predigte tagsüber und nachts hat er gebetet. Mehr noch, Jesus hat die Welt nicht mit raffinierten Methoden und noch so schönen Worten erlöst, sondern mit seinem Leiden und seinem Sterben. Neuevangelisierung ist auch nicht in erster Linie eine Sache von guter PR und es geht auch nicht in erster Linie darum, ob die Kirche in der Öffentlichkeit gut dasteht, so sehr wir uns das natürlich alle wünschen. Und so sehr das auch gut tut, so sehr das ein Rückenwind für Evangelisierung auch darstellen würde. Aber wir müssen immer wissen, dass im Reich Gottes doch andere Gesetzmäßigkeiten herrschen. Das Wachstum des Glaubens ist letztlich bei allen Rahmenbedingungen, die wir schaffen müssen, ein Geheimnis. Das, was in der Seele, im Herzen eines Menschen vor sich geht, bei optimalen Bedingungen, sage ich mal so, ist letztlich etwas, was unserem Zugriff, unserem Zutun entzogen ist. Die zahlreichen Märtyrer, die die Kirche kennt, machen es deutlich. Da, wo man versucht hat, dem Glauben Gewalt anzutun, wo man versucht hat, ihn auszumerzen, hat er sich oft umso stärker ausgebreitet. Das Blut der Märtyrer ist der Same für die Christen, so der Kirchenvater Tertullian. Je mehr Christen gefoltert und getötet wurden, so hat man den Eindruck in der Geschichte der Kirche, desto mehr Leute haben sich bekehrt zu Jesus Christus. Das heißt also, Neuevangelisierung ist eine Sache, die zwar angepackt werden muss, sie kommt nicht von selbst. Wir müssen die Rahmenbedingungen besorgen, damit der Funke überspringen kann. Und dass er überspringt und einen anderen Menschen zum Brennen, zum Glauben bringt, ist aber letztlich etwas, was Gott tut. Ich möchte es aufzeigen anhand einer Situation und einer Person, die mittlerweile verstorben ist, aber die Zeugnis gibt von dem, was ich gerade eben gesagt habe, dass es im Reich Gottes andere Gesetze gibt als meinetwegen in der freien Wirtschaft. Es handelt sich um den später dann zum Kardinal ernannten Phan Thuan. Ich spreche jetzt nur einen Teil des Namens aus, der erste Teil, da tue ich mich schwer. 1975 ist er zum Erzbischof Koadjutor von Saigon in Vietnam ernannt worden. Und genau eine Woche später kamen die Kommunisten in Vietnam an die Macht. Und wir wissen, was das bedeutet hat für die Verbreitung des Glaubens, für die Kirche in diesem Land. Es hat nicht lange gedauert und Phan Thuan wurde als bedeutendster Kirchenmann in diesem Land verhaftet. 13 Jahre war er, ich sag salopp, im Knast. 9 Jahre davon in Isolationshaft. Und was das in einem Land wie Vietnam bedeutet, kann man sich ausmalen. Dieser Ort der Isolation, des Gefangenseins, bestimmt nicht ein Ort, wo die Rahmenbedingungen, so möchte man menschlich meinen, stimmen für die Ausbreitung, für das Wachstum des Glaubens. Es ist ein Ort der Trostlosigkeit, der Vereinsamung, der Dunkelheit, der Verzweiflung. Ein Ort, der einen auf den ersten Blick auch an Gott zweifeln lassen könnte, in die Depression führt, in die Resignation, in die Verbitterung, vielleicht sogar in die Auflehnung gegen Gott. Bei Phan Thuan mag das anfangs durchaus der Fall gewesen sein und zwischendurch möglicherweise immer wieder. Er sagt, dass er anfangs natürlich verzweifelt war, natürlich Fragen hatte an Gott. Und er konnte auch nicht richtig beten. Er hat sich besonnen auf die Gebete, die er natürlich kannte, das Vater Unser, Ave Maria, Psalmverse und andere Gebete. Und Stück für Stück ist aus diesem Ort der Verzweiflung, der Hoffnungslosigkeit ein Ort des Wachstums, der Hoffnung und des Glaubens geworden. Er hat sich Papier in die Zelle bringen lassen oder Papier, was weiß ich, Pausenpapier oder was es alles gab, hergenommen, um aufzuschreiben, was ihm in den Sinn kam. Gebete, Texte, Glaubensaussagen. Und aus diesen Gebeten, aus diesen Glaubensaussagen hat er später, als er dann wieder in Freiheit war, ein Buch herausgebracht mit dem Titel Gebete der Hoffnung. Über dieses Buch hat er sogar im Vatikan dann Exerzitien gegeben vor dem Heiligen Vater und den Kardinälen, ich weiß nicht, wer da alles noch Exerzitien mitmacht. Gebete der Hoffnung. Diese Gefängniszelle, wie er im Nachhinein sagen kann, ein Ort des Wachstums, des Glaubens und der Hoffnung, des Vertrauens auf Gott. Ein Ort, in dem er eine neue Tiefe in seiner Christusbeziehung erfahren durfte und die dann auch später umso kräftiger, umso fruchtbarer weitergegeben hat. Mir fällt da das Wort vom Weizenkorn ein, das bekanntlich in die Erde fallen muss und sterben muss, bevor es dann reiche Frucht bringt. Oder das kleine Senfkorn, dem man es nicht ansieht, dass es einmal ein großes Gewächs werden wird. So handelt Gott. Aus unscheinbaren kleinen Anfängen kann etwas Großes erwachsen. Da, wo man das Gefühl hat, da geht gar nichts vorwärts, da gibt es vielleicht eher Rückschritte, Rückschläge, Leid, da kann oft Großes hervorgehen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Zusammenhang zwischen Umkehr und Neuevangelisierung. Jesus sagt am Beginn des Markus-Evangeliums und auch bei Matthäus, kehrt um, glaubt an das Evangelium. Umkehren meint Umdenken, die eigene und auch die allgemeine Lebensweise in Frage stellen, reflektieren. Gott hineinkommen lassen in die eigenen Maßstäbe und Kriterien des Lebens und der Lebensgestaltung. Anfangen, das eigene Leben mit den Augen Gottes anzuschauen. Das Bußsakrament wiederentdecken. Die Verkündigung des Bußsakraments zeitgemäß, lebensnah, einladend, aber doch auch mutig und ganz bewusst wieder erneuern. Davon hängen meines Erachtens auch entscheidend das Gelingen und die Fruchtbarkeit aller Bemühungen um eine neue Evangelisierung in unserer Zeit ab. Ein nächstes und letztes, das Wissen darum, dass das Evangelium oft auch quer steht zum Mainstream, ist auch ein weiterer Punkt, der zu diesem Thema neue Evangelisierung dazugehört. Das Christentum hat ein enorm kritisches Potenzial in seiner Botschaft gegenüber dieser Welt. Es birgt tatsächlich das Modell einer Alternativgesellschaft in sich. Papst Benedikt XVI. Hat es in seiner Freiburger Rede bei seinem Deutschlandbesuch im September 2011 so formuliert, ich zitiere ausschnittweise, um ihre Sendung zu verwirklichen, wird die Kirche immer wieder auf Distanz zu ihrer Umgebung gehen müssen. Sie hat sich gewisserweise zu entweltlichen. Gott ist aus dem Rahmen seines Gottseins herausgetreten, so der Papst weiter, hat Fleisch angenommen und ist Mensch geworden, und zwar nicht nur, um die Welt in ihrer Weltlichkeit zu bestätigen und ihr Gefährte zu sein, der sie ganz so lässt, wie sie ist. Und von daher muss auch die Kirche sich immer wieder neu den Sorgen der Welt zwar öffnen und sich ihnen ausliefern, um ihrem eigentlichen Auftrag zu genügen, muss die Kirche aber immer wieder die Anstrengung unternehmen, sich von der Weltlichkeit der Welt zu lösen. Sie folgt damit den Worten Jesu nach: Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von dieser Welt bin. Zitat Ende. Heißt nicht, dass wir abheben sollen. Heißt nicht, dass wir Weltflucht betreiben sollen. Wir stehen mit beiden Beinen in dieser Welt, kennen diese Welt, sind auch aus dieser Welt. Aber wir dürfen nicht aufgehen in ihr, im Mainstream oder gar mit dem Zeitgeist schwimmen. Wer zur Quelle will, hat es einmal geheißen oder hat einmal einer gesagt, der muss gegen den Strom schwimmen. Ein herausforderndes Wort des Papstes in Freiburg, das nicht wenige Diskussionen, ja auch herbe Kritik ausgelöst hat. Dabei sagt der Papst doch nichts anderes als das, was Jesus im Gleichnis vom Sauerteig bei Lukas feststellt. Wörtlich: Womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es ist wie der Sauerteig, den eine Frau unter einen großen Trog Mehl mischte, bis das Ganze durchsäuert war. Also ohne Unterschied zwischen Kirche und Welt wird keine Dynamik, keine Heilsdynamik entstehen. Wenn die Kirche in der Welt aufginge, also mit dem Mainstream mitschwimmen würde und sich von der Welt bestimmen ließe, wäre sie in ihrer Wirkung wie Mehl, das man unter Mehl mischt. Das Mehl wird mehr, aber es verändert sich nichts. Andererseits, ohne Beziehung der Kirche zur Welt, also wenn man nicht mit beiden Beinen in der Welt stehen würde, würde umgekehrt gleichfalls keine Dynamik entstehen. Bleiben, um die Bildrede nochmals aufzugreifen, Sauerteig und Mehl voneinander getrennt und jedes für sich, würde sich auch nichts ereignen. In dieser Form sind sie für den Menschen nutzlos. Brannte uns nicht das Herz. Das ist ein Wort der Emmaus-Jünger. Sie können das im Rückblick auf den gemeinsamen Weg, den sie von Jerusalem nach Emmaus gegangen sind, sagen, nachdem sie erfahren haben und entdeckt haben, wer da mitgegangen ist. Brannte uns nicht das Herz in der Brust, als unterwegs mit uns redete. Und für mich ist die Vorgehensweise Jesu auf diesem Weg hinaus nach Emmaus modellhaft für Evangelisierung. Das Erste, was Jesus macht, er geht zunächst einmal mit und er hält zunächst einmal keine Predigt, sondern er stellt eine Frage. Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Und sie rücken raus, sie erzählen, was sie gerade beschäftigt, das, was in Jerusalem passiert ist am Karfreitag, was sie bedrückt, was ihre große Not ist, ihre Verzweiflung, ihre Resignation. Und dann bringt er die Schrift ins Spiel. Musste nicht der Messias all das erleiden? Ausgehend von Mose und den Propheten legt er ihnen dar, was in der Schrift über ihn geschrieben steht. Und dann laden die beiden Jünger, die zuerst resigniert waren, den Herrn ein und sagen: Herr, es ist Abend, bleib doch bei uns. Und es kommt zum Mahl, es kommt zum Brotbrechen, ein Ausdruck für die Eucharistie. Und es heißt, da fiel es wie Schuppen von ihren Augen und sie erkannten ihn. Brannte uns nicht das Herz. Am selben Abend noch brechen sie auf, gehen zurück. Die Liebe Christi drängt sie. Sie müssen sagen, was ihnen aufgegangen ist, was sie erlebt haben, dass sie dem Auferstandenen begegnet sind und wie er ihnen das Wort der Schrift ausgelegt hat. Aus diesen, die resigniert weggegangen sind von der Gemeinschaft der Kirche von Jerusalem, zurück zu ihren alten Verhältnissen, werden zwei, die am selben Abend noch, und die Strecke ist weit, einen halben Tag braucht man dazu, noch aufbrechen, weil sie die Mühe nicht scheuen, weil die Liebe Christi sie drängt, das zu sagen, wovon das Herz voll ist. Brannte uns nicht das Herz. Augustinus sagt so: In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Wir brauchen burning people. Ich wünsche uns allen von Herzen, dass dieser Tag hier im Augsburger Priesterseminar zum Thema Neuevangelisierung nicht nur interessante Impulse und Erkenntnisse bringt, sondern das Herz neu zum Brennen bringt, sodass, und das ist mein großer Wunsch, ein Flächenbrand für Christus, die frohe Botschaft und die Weitergabe der frohen Botschaft in unserer Kirche, unserer Tage entsteht. Danke.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wir hörten den Vortrag von Weihbischof Florian Wörner, brannte uns nicht das Herz, den er im Rahmen des Studientages zur Neuevangelisierung in Augsburg gehalten hat.